NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Es ist ein Romandebüt, das Sie in dieser und den nächsten zwei Wochen erwartet, Im Herzen der Katze von Gina Kaya. Auf Anhieb hat das Buch einen Platz auf der Longlist des Deutschen Buchpreises 2025 erobert. Piga Feridoni liest das Buch vor. Eine Familien- und Liebesgeschichte, die im Iran spielt. Die Autorin Gina Kaya ist in Deutschland geboren, iranischer Abstammung und lebt in Frankreich. Und auch die Protagonistin des Romans trägt den Namen Gina. Das Buch schildert die vielfältigen und widersprüchlichen Seiten Irans, der in seinen geografischen Umrissen einer Katze ähnelt.
Yek. Bisharaf, 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 gewissenlos, gewissenlos, gewissenlos. Sie schreien in meiner Hand in die Nacht. Sie sind viele. Kinder an den Händen ihrer Mütter, Mädchen mit langen, offenen Haaren. Sie schwingen ihre Kopftücher wie Fahnen in der Luft. Frauen Arm in Arm, Jungen, Männer Schulter an Schulter, Alte. Sie marschieren auf der Valias-Straße unter den Platanen entlang, zwischen den hupenden Autos und den knatternden Motorrädern, beleuchtet von den goldenen Straßenlaternen. Sie sind unbewaffnet. Mit jedem Schritt flechten sich ihre Stimmen enger zu einem Zopf zusammen. Bisharaf, Bisharaf, Bisharaf. Gewissenlos, gewissenlos, gewissenlos. Plötzlich löst sich eine Stimme aus dem Chor. Eine Frau ruft: Ich bin mit nichts anderem bewaffnet als mit meinem Körper. Es ist mein Schicksal, mit meinem Körper für die Zukunft zu kämpfen. Eine Zukunft in Freiheit. Ein Strom persisch überflutet mich. Mein Herz wird zu Wasser. Meine Tränen überrollen mich. Ich bin nicht darauf vorbereitet, auf Instagram Persisch zu hören, aus fremden Mündern, die allein durch die Sprache vertraut klingen. Wieder erhebt sich in meiner Hand der Chor, wie eine Welle. Ich halte mein Telefon fest, als könnte die Welle es mir entreißen. Tausende Münder wiederholen immer nur dieses eine Wort. Bisharaf, Bisharaf, Bisharaf. Gewissenlos, gewissenlos, gewissenlos. Eine zweite Stimme löst sich aus dem Chor. Eine Frau singt: Jin, Jian, Azadi. Der Chor stimmt ein. Jin, Jian, Azadi. Die ersten zwei Wörter verstehe ich nicht. Ich kenne nur Azadi, Freiheit. Nun singt der Chor: Zan, Zendegi, Azadi, Frau, Leben, Freiheit. Mein Instagram-Feed aktualisiert sich. Ich sehe den leblosen Körper eines jungen Mädchens. Sie liegt in einem Bett. Die Farben einer Intensivstation, blasses Blau, türkisgrün, eisgrau. An ihrem Ohr klebt Blut. Instagram verschleiert nichts. Egal, wie viele Filter über die Bilder gelegt werden, wer will, kann erbarmungslose Realität sehen. Ich lese: Gina Mahsa Amini wurde in Teheran von der Sittenpolizei mit einem Baton ins Koma geprügelt. Jetzt ist sie tot. Ich lese nochmal ihren Namen. Gina. Gina mit J. Ich habe noch nie von jemandem gehört, der meinen Namen trägt. Die Kälte ihres Körpers strahlt durch das Telefon in meiner Hand in meine Knochen. Ich sitze wie eingefroren in meinem Arbeitszimmer hinter meinem Schreibtisch, sehe die Tote in meiner Hand, lese wieder und wieder ihren Namen. Gina mit J. Der tote Körper trägt meinen Namen. Ich dachte, mein Name sei erfunden. Ich dachte, meine Mutter habe meinen Namen erfunden. Ich dachte, weil meine Mutter bis zuletzt überzeugt war, dass ich ein Junge werde, hatte sie sich keinen Mädchennamen überlegt. Und als dann doch ein Mädchen aus ihr herauskam, gab sie mir schnell ihren Namen und änderte nur einen Buchstaben. N statt L, also Gina statt Gila. Ich schaue auf das Mädchen, das meinen Namen trug, und frage mich, warum ich in 46 Jahren noch nie von jemandem gehört habe, der so heißt wie ich. Mein Instagram-Feed aktualisiert sich. Ich lese: Gina Mahsa Amini, Kurdin, war mit ihrer Familie zu Besuch in Teheran, als die Sittenpolizei sie auf der Straße aufgriff und ihrem Bruder entriss. Der Bruder flehte die Wächter an, sie sollen seine Schwester loslassen. Sie seien Fremde in der Stadt, nur zu Besuch. Sie trage doch ihr Kopftuch. Sie wisse nicht, dass in Teheran strenge Regeln gelten. Man würde doch gar kein Haar sehen. Die Sittenpolizei blieb gnadenlos, zerrte Gina in einen Transporter und fuhr mit ihr davon. Ich lese, Gina ist ein kurdischer Name und bedeutet, die, die Leben gibt. Ich lese, die, die Leben gibt, ist tot. Ich lese, die, die Leben gibt, wäre in 5 Tagen 23 geworden. Ich habe Sehnsucht nach meiner Mutter. Ich schalte mein Telefon ab, öffne meinen Computer und versuche, sie über FaceTime zu erreichen. Meine Mutter geht sofort ran. Sie liegt schon im Bett, kein Licht außer dem Schwarz-Blau ihres Telefonbildschirms, was sie dramatisch aussehen lässt, wie sie da liegt, ihre Haare wie eine Krone über dem Kopfkissen ausgebreitet. »Du siehst aus wie Kleopatra, Mormon«, sage ich. »Ich bin Kleopatra«, antwortet meine Mutter und spitzt ihre granatapfelroten Lippen, die durch den Lipliner, den sie sich vor Jahren hat tätowieren lassen, immer frisch geschminkt aussehen. Sie dreht ihren Kopf ins Profil, nimmt die aristokratischste Pose ein, die sie drauf hat, und klimpert mit den Wimpern. »Habe ich dich geweckt?« »Nein, meine Tochter.« Meine Mutter richtet sich auf und schiebt sich 2 Kissen in den Rücken, um höher zu liegen, bis ich nur noch ihr Kinn sehe. »Ich sehe nur dein Kinn«, sage ich. »Wo ist dein Telefonständer?« »Jetzt besser?« Meine Mutter wirbelt mit ihrem Telefon herum. »Mit dem Ständer kann ich im Bett nichts anfangen. Der ist nur gut, wenn ich am Tisch sitze.« »Warum hast du kein Licht an?«, frage ich. »Der Mond scheint ins Zimmer. Das ist doch Licht«, sagt meine Mutter und dreht das Telefon zum Fenster. »Kannst du den Mond sehen?« »Nein, Mormon, wie soll ich denn deinen Mond sehen? Der hängt doch nicht im Fenster.« »Zeig mir deinen Mond«, bittet mich meine Mutter. Ich drehe mein Notebook herum, stehe vom Schreibtisch auf, öffne das Fenster und halte es hinaus in den Abend, hoch zum Mond. »As mohi to moh duset doram«, sagt meine Mutter. »Ich liebe dich vom Fisch bis zum Mond.« »Vom Fisch bis zum Mond«, wiederhole ich. Ich mag diesen Ausdruck. Lange bevor es Götter gab und sich die Menschen noch vor der Natur verbeugten, sagten Zoroastrier »vom Fisch bis zum Mond« und meinten das ganze Universum, vom tiefsten Punkt, dem Meeresgrund, bis zum höchsten Punkt, dem Mond. Und wenn sie eine Bitte überbrachten, richteten sie ihre Bitte »vom Fisch bis zum Mond«. »Vom Fisch bis zum Mond«, flüstere ich noch einmal leise in mich hinein, bevor ich meine Mutter frage, ob sie die Nachrichten gesehen hat. »Nachrichten deprimieren mich«, sagt meine Mutter und schüttelt ihr Telefon heftig hin und her, als wollte sie die Nachrichten vom Telefon abschütteln. Als sie endlich stillhält, sehe ich nur ihre Zimmerdecke. »Mormon, ich sehe nur deine Zimmerdecke«, sage ich, während ich mich mit meinem Notebook in der Hand wieder hinter meinen Schreibtisch setze. »Besser?« Meine Mutter hält sich jetzt das Telefon so nah vors Gesicht, dass ich denke, gleich stößt sie mit ihrer Nase durch meinen Bildschirm in mein Zimmer. Ich sage nichts, sonst verliert sie die Geduld und legt ihr Telefon auf dem Nachttisch ab. Ich weiß nicht, wie ich sie fragen soll, ob sie von dem Mädchen gehört hat, das sie umgebracht haben, ohne sofort in Tränen auszubrechen. Schon allein bei dem Gedanken zittert meine Unterlippe, wie sie immer zittert, wenn ich vor Kummer nicht weiß, wie ich mich ausdrücken soll. Hilflos schaue ich über den Computer hinweg aus dem Fenster hinauf zum Mond. »Hast du von dem Mädchen gehört, das sie umgebracht haben?«, frage ich schließlich. Meine Mutter nickt mir stumm zu. Ich kann spüren, wie sich meine Augen mit Tränen füllen und hänge meine Augen an den Mond. »Wusstest du?« Meine Stimme bricht weg. Ich versuche, dem Mond ein bisschen Kraft zu entziehen und sie in meine Stimme zu legen. »Wusstest du, dass mein Name kurdischen Ursprungs ist?« »Nein«, sagt meine Mutter, »das wusste ich nicht.« Ich kann hören, dass es sie Mühe kostet, ihre Stimme unter Kontrolle zu halten. Ich kann hören, wie auch sie versucht, ihre Tränen zu unterdrücken. »Weinst du?«, frage ich. Meine Mutter holt tief Luft und wackelt wieder mit ihrem Telefon herum, bis die Kamera ihr Gesicht zerteilt. »Mormon, ich sehe nur dein halbes Gesicht. Jetzt gut?« »Jetzt gut«, sage ich, als meine Mutter das Telefon wieder still vor ihr Gesicht hält, und frage sie, warum wir noch nie von jemandem gehört haben, der so heißt wie ich. »Weil sie den Kurden auch ihre Namen verbieten«, sagt meine Mutter so leise, dass ich sie kaum höre. »Wusstest du, dass Gina die, die Leben gibt, bedeutet?« Ich kann meine Tränen nicht mehr zurückhalten, so viele Gefühle gleichzeitig. Ich bin verwirrt, dass ich von Gina spreche, ohne mich zu meinen. Ich bin wütend, dass sie uns jagen und schlagen und töten, ohne Konsequenzen. Ich gebe mich meiner Mutter schluchzend hin, wie ich mich ihr schon lange nicht mehr gezeigt habe. Weine nicht, meine Tochter, sagt meine Mutter sanft. In ihrer Stimme liegt eine Zärtlichkeit, die meine Mutter nur sparsam preisgibt. Aber wenn sie es tut, beruhigt sie mich damit sofort. Schenk dir nur schöne Gedanken. Denk ans Meer. Immer wenn mich etwas bedrückt, denke ich ans Meer. Ich tauche unter und schwimme. Ich schwimme, bis mein Herz wieder lacht. Die Gesundheit des Herzens ist das Wichtigste. Du darfst dir von nichts und niemandem das Herz zermalmen lassen. Du trägst das Meer in deinem Herzen. Deshalb wird dein Herz zu Wasser. Herzen, die sich beugen wie das Meer, können niemals brechen. Meine Mutter lässt abrupt das Telefon auf die Bettdecke fallen. Ich sehe wieder nur ihre Zimmerdecke. Ich höre meine Mutter mit ihren Fingern eine Melodie schnippen. »Was machst du?« rufe ich meiner Mutter halb weinend, halb getröstet zu. »Tanzen«, ruft meine Mutter fröhlich zurück. Ich muss lachen. Es gibt vieles, was ich an meiner Mutter liebe, aber wenn ich mich auf eine Sache beschränken müsste, dann darauf, dass sie sich keiner Klage hingibt. Wenn die Lage noch so schwierig ist, ist ihre Antwort immer ein Tanz. »Wo tanzt du hin?« rufe ich ihr zu. Meine Mutter hält sich wieder das Telefon vor die Nase und dreht sich mit mir in ihrer Hand durch das Schlafzimmer. »In die Küche«, sagt meine Mutter. »Komm, lass uns zusammen in die Küche tanzen.« »Was tanzen wir?«, frage ich. »Tango«, singt meine Mutter. »Beautiful Tango, take me by the hand.« Meine Mutter schwingt sich singend mit mir in ihrer Hand aus dem Schlafzimmer hinaus in den Flur. »Beautiful Tango, until you make me dance.« »Komm«, sagt meine Mutter. »Wir wollen Esswand anzünden.« Dreht sich dann aber noch einmal um, tangot zurück ins Wohnzimmer. »Jetzt kann ich den Telefonständer gebrauchen. Wo bist du?« »Da bist du.« Meine Mutter macht einen dramatischen Ausfallschritt. Das Telefon wackelt in ihrer Hand. Ich schließe kurz die Augen, damit mir von dem vielen Hin und Her und hoch und runter nicht schwindelig wird, bis sie das Telefon auf der Küchenzeile neben dem Herd in den Telefonständer steckt. Die Kamera ist jetzt auf eine weiße Kerze gerichtet. »Für Gina«, sagt meine Mutter und zündet den Docht der Kerze an. Sofort wirft die Flamme einen Schatten über die Finger meiner Mutter. Meine Mutter zieht ihre Hände aus dem Schatten der Kerze und verschwindet aus dem Bild. Ich höre, wie sie in der Küchenschublade, in der sie ihre Töpfe verstaut, nach dem kleinen Weihrauchtopf sucht. »Hier«, sie hält mir den Weihrauchtopf entgegen und streut 2 Esslöffel Esfand hinein. »Herdplatte ist an«, sagt sie und stellt den Weihrauchtopf auf die glimmende Platte. Ich höre, wie der Esfand zu knistern beginnt. Rauch steigt auf und vernebelt das Bild. Mit beiden Händen wedelt mir meine Mutter den Rauch zu. Bismillahirrahmanirrahim. Die Geister der Gnädigen und Barmherzigen werden dich schützen, sagt sie und spitzt ihre Lippen zum Luftkuss. Und nun ruf deine große Schwester an und frag sie, wie es ihr geht. Ruf Roya an, sie wird sich freuen, von dir zu hören. Dann ist die Verbindung weg. Meine Mutter hat ohne ein weiteres Wort aufgelegt. Ich kann mich nicht kontrollieren. Wie ferngesteuert greife ich zum Telefon und öffne Instagram. Ich sehe ein Video, auf dem ein Mädchen im Dunkeln auf der Straße tanzt. Ihre Silhouette hebt sich kaum von der Nacht ab. Einzig das Licht ihres Telefons leuchtet sie an. Sie hat kurze Haare, trägt eine Raver-Sonnenbrille. Ihr Nasenpiercing blitzt bei jeder Bewegung wie ein kleines Feuerwerk auf. Sie hält ihren Zeige- und Mittelfinger zum V geformt in die Kamera. Im Hintergrund kann ich schwach den Burj Azadi erkennen. Ich habe den Azadi-Turm noch nie in der Nacht gesehen. Eine Lichtergirlande zeichnet seine Silhouette nach. Ich schalte den Ton an und höre das Mädchen auf Persisch singen. Wir verlieren und stehen auf und gehen von Dunkelheit zu Dunkelheit weiter, bis wir das Licht sehen. Egal, wie dunkel und furchteinflößend der Weg vor uns ist, es gibt immer ein Ende der Dunkelheit. Und das Ende der Dunkelheit ist Licht. Tränen laufen mir über die Wangen. Wie spät es jetzt wohl in Teheran ist? Ich kann mir nie merken, wie viele Stunden Teheran meiner Zeit voraus ist. Plus 2,5 Stunden. 11 Uhr jetzt. Roya wird noch nicht schlafen. Und wenn doch, wird sie wahrscheinlich ihr Telefon ausgeschaltet haben und nicht drangehen. Ich will schon auflegen, als Roya nach Luft schnappend auf meinem Computerbildschirm auftaucht. Ihre Nase glüht, als komme sie eben aus der Kälte. »Hi«, sagt Roya atemlos. »Warum ringst du nach Luft?«, frage ich. Wir sind eben zur Tür rein, sagt Roya. Sie klingt aufgeregt. Wir waren auf der Straße protestieren, alle zusammen. Nika, Amir, Cobra, Ilahe, Hassandra. Wer ist Hassandra? Unterbreche ich Roya. Hassan, Nikas bester Freund, Ilahes Sohn, jetzt Tochter. Jetzt Hassandra. Roya grinst. Wow, seit wann? Frage ich. Offiziell seit diesem Sommer. Aber ein Geheimnis war es schon lange nicht, sagt Roya. Wie hat Ilahe reagiert, frage ich. Ich muss dir sagen, sie hat das von Anfang an souverän weggesteckt. Du klingst überrascht. Nein, ich weiß nur nicht, wie souverän ich reagieren würde, wenn Nika lieber Nico wäre. Für einen Jungen ist es sehr mutig, ausgerechnet in Iran ein Mädchen zu werden, sage ich. Ich muss an Iman denken. Mein Herz verknotet sich, als würde es sich selbst auswringen. Ich kann sehen, dass sich Royas Lippen zusammenziehen. Für einen kurzen Augenblick verdunkeln sich ihre Augen wie die Erde, wenn sich plötzlich eine Wolke vor die Sonne schiebt. Ich wünschte, du wärst hier, sagt Roya. Der Tod des Mädchens hat in allen den Widerstandsgeist geweckt. Ihr Tod fällt wie ein Hammer auf den Schalter der Zeitbombe. Wir hatten uns alle gewissermaßen in den Untergrund zurückgezogen, aber jetzt haben wir mehr Kraft als je zuvor. Roya klingt kampflustig. So kampflustig, wie ich sie seit jenem Winter im Jahr 2009 nicht mehr gehört habe. Gnade Ihnen, ihr verdammter Gott! Borodrate Sabunemun Bejo Mishunimeshun. Mit der Kraft unserer Zungen weisen wir sie zurück, sagt Roya und lacht. Diesmal kriegen wir sie, redet Roya weiter. Diesmal werden wir die Mörder ein für alle Mal los. Du solltest hier sein. Diesmal ist alles anders. Wir sind alle zusammen. Wir stehen Seite an Seite. Alte, junge, Mädchen, Jungen, Frauen, Männer. Kannst du dich noch an Khole Iran erinnern? Amirs Tante? Die schlief sogar in ihrem Chador vor lauter Gottesfurcht. Sie hat ihn heute ins Feuer geworfen. Sie hat ihn heute mit uns allen zusammen ins Feuer geworfen. Du hättest dabei sein müssen. Es war so schön. Du hättest Nikas Freude sehen sollen, als sie ihr Kopftuch ins Feuer warf. Wir verbrannten alle unsere Kopftücher und tanzten und sangen. Wir sind viele. Wir haben keine Angst. Wir sind nicht allein. Wir haben ein Feuer gemacht, mitten auf der Wali Asr, oben am Tajrish, mitten auf der Straße ein Feuer, wie früher, bevor die Mörder uns das Tanzen und Singen und das Feuer verboten haben, wie an Chorsham Besuri. Roya schaut verträumt durch mich hindurch, wie durch ein Fenster in eine Zukunft, die sie fröhlich stimmt. Sie sieht glücklich aus. Die Zeit ist jetzt, sagt Roya. Wir müssen jetzt alle gemeinsam alles tun, was in unserer Möglichkeit steht. Diesmal bringen wir sie zu Fall. Diesmal ist alles anders. Diesmal stehen wir alle füreinander ein. So etwas habe ich noch nicht erlebt, sagt Roya. Jungen, Mädchen, Männer, Frauen, Juden, Christen, Moslems, Bahai, Kurden, Balutschen, Loren. Wir sind alle ein Körper und rufen aus einem Mund. Roya erzählt mir, dass Jin Jian Azadi der Ruf der kurdischen Freiheitskämpferinnen ist, die ihre Körper schon vor den Syrern, den Türken, den Irakern, vor diesem verdammten islamischen Regime millionenmal verteidigen mussten, gegen alle Tyrannen, die über Frauenkörper verfügen, als seien wir organische Rohstoffe. Ich sehe sofort die Bilder von 2009 vor meinen Augen. Muss Roya nicht auch an 2009 zurückdenken? Sie kann das doch nicht vergessen haben. Ich werde es nie vergessen, nie in meinem Leben. Aus einem feigen Grund traue ich mich nicht, Roya zu fragen, ob sie keine Angst hat, dass sich alles wiederholt. Also frage ich nur, ist es nicht gefährlich? Wenn du ständig in Angst lebst, sagt Roya, verliert die Angst ihren Schrecken. Es ist wie Atmen. Du atmest, aber du denkst nicht darüber nach, dass du atmest. Wir müssen jetzt die Angst vergessen und uns ihnen entgegenstellen. Wir müssen uns ihnen ein für alle Mal entgegenstellen, um uns endlich zu befreien. Außerdem gehen wir diesmal nur im Dunkeln protestieren. Die Nacht schützt uns. Was ist mit Nika? Frage ich besorgt. Was soll mit mir sein, Tante? Höre ich Nika im Hintergrund. Willst du mir nicht kurz Hallo sagen? Rufe ich Nika zu. Ich habe jetzt keine Zeit, Tante. Ich hole nur schnell das Essen. Wir bleiben heute die ganze Nacht draußen, ruft Nika, schiebt zu meiner Freude nun doch für eine Sekunde ihr Gesicht vor die Kamera, sodass ich ihr schnell einen Kuss zuwerfen kann und fragt, ob ich überhaupt mitbekomme, was bei ihnen los sei. Ich sage, dass mein Instagram-Feed voll ist mit Posts aus Teheran, dass ich im Sekundentakt durch Instagram von... Ich stocke. Ich sehe in dem kleinen FaceTime-Fenster meine Lippen, die versuchen, meinen Namen zu bilden, aber es nicht schaffen. Ich habe mein Leben lang diesen Namen nur ausgesprochen, wenn ich von mir geredet habe. Wie haben Sie es fertiggebracht, in der Notaufnahme Fotos von ihr zu machen, frage ich Roya. Die haben doch sogar auf den Toiletten Überwachungskameras. Eine Krankenschwester? Ein Arzt? Wer hat dieses Foto gemacht? Wer immer sie gemacht hat, wird doch sofort verhaftet, sage ich. Endlich sieht die Welt, dass wir von einer Herde gottloser Mörder gefangen gehalten werden, sagt Roya aufgebracht. Ist es nicht verrückt, dass sie hieß wie ich? Ich dachte, Momon hat sich meinen Namen ausgedacht. Es ist so verrückt, Tante Gina, ruft Nika, schnappt sich das Telefon aus Royas Hand und schaut mich jetzt durchdringend an. Dein Name ist der Name der Revolution. Wir rufen deinen Namen auf den Straßen. Mir kommen wieder die Tränen. Ich fühle mich meiner Schwester und meiner Nichte gegenüber feige und weich. Kämpferisch, todesmutig gehen sie in Teheran auf die Straße. Und ich sitze hier, erschrocken, weinerlich und vollkommen durcheinander, in Frankreich, zu Hause, in Sicherheit. Ich weiß, wozu diese Mörder fähig sind. Ich habe es selbst erlebt. Sie dulden keinen Aufstand. Sie werden sie verhaften. Sie werden sie foltern. Sie werden sie... Vielleicht hat Roya recht, versuche ich mich zu beruhigen. Vielleicht wird dieses Mal alles anders. Nika gibt Roya das Telefon zurück und verschwindet aus dem Bild, um ein Picknick für die Nacht zu packen. Willst du nicht wenigstens Nika nach Wiesbaden schicken, zu Momon? Oder zu mir? Frage ich Roya vorsichtig. Ich gehe nirgendwo hin, höre ich Nika im Hintergrund rufen. Das ist der Tag, sagt Roya siegessicher. Der Tag, an dem die Rufe aller Iranerinnen und Iraner zu einem Dolch in ihrer Kehle werden. Der Tag, an dem alle Blumen aufgehen. Ich sehe, wie sich die Kinder, Nika, Kobra, Hassandra, auf die Straße stellen. Sie schreien, gebt uns unsere Freiheit oder tötet uns. Dagegen sind Amir und ich feige. Wir haben ein Doppelleben geführt, hinter verschlossenen Türen, im Untergrund. Bei uns gab es alles nur im Untergrund. Untergrundkonzerte, Untergrundpartys, doppelte Böden. Als seien wir die unterirdischen Wurzeln dieser Generation, sprießen sie nun wie Blumen aus der Erde und wollen die Luft und die Sonne und den Regen schmecken. Nika sagt, sie will sich nicht länger verstecken. Glaub mir, diesmal ist alles anders, wiederholt Roya. Diesmal werden wir siegen. Momon, komm, höre ich Nika rufen. Ich schaue auf die Uhr. Es ist fast Mitternacht in Teheran. Komm, wohin, frage ich. Ich gehe auch noch mal los, sagt Roya aufgekratzt. Wir sprechen die Tage. Ich hab dich lieb. Roya schickt mir einen Handkuss und legt auf. Ein roher Schmerz befällt mich. Ich sitze an meinem Schreibtisch und versuche, an irgendetwas Halt zu finden. Ich gehe auf Spotify und höre Gugusch singen. Lass uns das Alleinsein teilen. Der Mond scheint ins Zimmer. Und dieser eine Stern, immer ist da dieser eine Stern, heller als alle anderen. Do. Ich höre Gugusch und erinnere mich an das erste Mal, als ich Roya in Iran besuchte, im Jahr 2000. Damals war ich 25. Ich schließe meine Augen und sehe mich in der Iran-Air-Maschine nach meinem Platz suchen. Es riecht nach Kräutern. Ich schwitze und bin verunsichert. Beim Betreten der Maschine musste ich ein Kopftuch aufsetzen. Unter meinem knöchellangen Trenchcoat, den ich nicht zubinden darf, aber zuknöpfen muss, damit sich meine Silhouette nicht abzeichnet, trage ich Jeans und T-Shirt. Alle Bilder sind wieder da. Ich sehe mich auf meinem Platz sitzen und das Gewusel um mich herum beobachten. Es geht zu wie auf einem Jahrmarkt. Kinder spielen in den Gängen. Die verschleierten Stewardessen rauchen Kette. Der Geruch der Zigaretten vermischt sich mit dem der Kräuter. Ich suche in meiner Handtasche nach meinem Discman, bis mir einfällt, dass ich keine Musik hören darf. Musik ist in Iran verboten und die Iran-Air-Maschine ist bereits iranischer Boden. Ich trommle mit meinen Turnschuhen auf den iranischen Boden unter mir und singe leise. Du kommst von weit her, um vertraute Stimmen zu hören. Aus einer der vorderen Reihen ruft ein Mann auf Persisch, Poker Kimizane, wer will Poker spielen? Hastam, Manam, Umadam. Ich bin dabei, ich auch, ich komme. Ich verstehe jedes Wort. Ich fühle mich fremd. Ich stehe auf, um mir die Beine zu vertreten. Ich habe noch nie Kopftuch getragen. Meine Haare habe ich streng zusammengebunden, damit sich das Kopftuch nicht wie eine Föhnhaube aufbläht. Ich habe Haare für 5 Deutsche. Den Spruch musste ich mir einmal im Internat von meiner Internatsmutter anhören. Mädchen, du hast Haare für 5 Deutsche. Die Internatsmutter wollte mir damals die Haare ausdünnen. Von wegen, dachte ich und sagte, wenn Sie es wagen, meine Haare anzurühren, werden Ihnen die Finger auf ewig brennen. Ich war 12 und Pippi Langstrumpf-Fan. Ich ließ mir nichts vorschreiben. Von niemandem. Für meine freche Antwort bekam ich Zimmerarrest, musste eine Woche lang das Gemeinschaftsbad putzen und am Abend 10 Minuten länger als alle anderen Kinder allein in der Kapelle bleiben und irgendwelche Gebete aufsagen. Aber meine Haare wurden nicht ausgedünnt. Ich zerlaufe unter meinem Trenchcoat. Meine Jeans klebt an meinen Beinen. Am liebsten würde ich auf die Toilette gehen und mir alles vom Leib reißen. Vor einer Tür gegenüber der Toilette stehen Männer in einer Schlange. Die Iran-Air-Maschine ist anders ausgestattet als die Lufthansa-Maschinen. Statt der Kochnische ist hier ein raumgreifender Würfel eingebaut. Erst jetzt sehe ich, dass jeder Mann ein kleines Bündel in der Hand hält. Ich warte, bis sich die Schlange auflöst und trete in den Würfel. Ein Gebetsraum, mit Teppichen ausgelegt. Es riecht säuerlich. An der einen Wand hängt ein großer Bildschirm, auf dem ein Mini-Flieger die Richtung nach Mekka anzeigt. Ich habe große Lust, die Akustik zu testen. Eine Stewardess kommt hastig in den Raum. Dochteram, khonuma unverdo omikonan. Sie zeigt ans andere Ende der Maschine. Meine Tochter, Frauen beten auf der anderen Seite. Mir wird zum ersten Mal bewusst, worauf ich mich einlasse. Auf ein Land, in dem die Menschen nicht mal Seite an Seite beten dürfen. Ich werde mir auf die Zunge beißen müssen, sonst bringe ich mich in Lebensgefahr. Was während dieser Reise auf mich zukommen wird, weiß ich nicht, aber ich werde meinen Mund halten müssen. Ich war noch nie gut darin, mir selbst den Mund zu verbieten. Schon am Tag meiner Einschulung kassierte ich den Ruf, vorlaut zu sein. Wie bei Einschulungen üblich, stand der Direktor in der Aula vorne am Pult und rief die Schülerinnen und Schüler einzeln mit Namen auf, um sie in ihre Klassen einzuteilen. Meinen Namen konnte der Direktor nicht aussprechen. Er ließ einfach das J weg und machte aus mir Ina. Ich stand auf und sagte laut und deutlich, ich heiße nicht Ina, ich heiße Gina, und wiederholte meinen Namen noch einmal. Gina mit J. Alle drehten sich nach mir um. Vor allem die Eltern reckten ihre Köpfe. Manche verschluckten ihr Lachen, andere verschluckten mich mit ihren Augen. Ich war erst 5 Jahre alt, kleiner als die meisten Kinder, und mir fehlten die Schneidezähne. Ich las in ihren Augen, dass sie mich ungeniert fanden. 2 Worte, die mir damals 1981 dauernd vor die Füße fielen. Ungeniert und schamlos. Roja ist in den 60er Jahren geboren, als meine Mutter noch im Minirock durch Teheran fahren konnte und sich beim Friseur den neuesten Coupé Gougouche schneiden ließ. Als meine Mutter Iran verließ, nahm sie Roja selbstverständlich mit. Roja wuchs in Europa auf, erst in Deutschland, dann in der Schweiz, bis sie sich in Paris in einen Iraner verliebte, heiratete und mit ihrem Ehemann nach ihrer Hochzeit nach Iran zurückkehrte. Ich habe nie gefragt, warum Roja sich entschied, in Iran zu leben. Roja und ich sind uns sehr nah, aber ich kann sie nicht spüren. Ich kann nicht fühlen, was sie fühlt. Ich kann nicht denken, was sie denkt. Nur als Nika geboren wurde, fühlte ich, als sei auch meine Tochter geboren worden. Roja stammt aus demselben Körper wie ich. Nika trägt auch meine Spuren in sich.
Pega Feridoni mit der ersten von insgesamt 15 Folgen aus dem Roman Im Herzen der Katze von Gina Kajer. Eine Produktion von HR2 Kultur, MDR Kultur und NDR Kultur. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen. Die gesamte Lesung finden Sie in der ARD Audiothek.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Milat Kupay. In Ägypten beginnen heute indirekte Verhandlungen zur Zukunft des Gazastreifens. Vertreter Israels und der Terrororganisation Hamas wollen auf Grundlage der Vorschläge von US-Präsident Trump über Bedingungen für eine Waffenruhe sprechen. Bundesaußenminister Wadephul, der sich aktuell im Nahen Osten aufhält, sagte im ARD-Exklusiv-Interview, er habe große Hoffnungen, dass diese Gespräche erfolgreich verlaufen.
Weil wir noch nie so eine Situation in den letzten 2 Jahren hatten, dass es nicht nur darum geht, einen zeitweisen Waffenstillstand zu erreichen, sondern dass jetzt alle eine Idee von einer Lösung haben, die länger tragen kann. Das heißt, dass natürlich die restlichen Geiseln freikommen, dass im Gegenzuge palästinensische Gefangene freigelassen werden. Das haben wir auch schon vorher gesehen. Aber jetzt gibt es das erste Mal Vorstellungen, wie es im Gazastreifen weitergehen könnte. Und diese Vorstellungen werden sehr